Bandserben über Pop, Kunst und den Sinn des Lebens.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen von Cobains Erben. Schön, dass ihr dabei seid. Ich schätze mal, ihr seid dabei, weil euch dieses Thema möglicherweise brennend interessiert. Oder aber, weil ihr mittlerweile solche GewohnheitshörerInnen seid, dass ihr gar nicht anders könnt, als die neue Folge von Cobains Erben. So ist wahrscheinlich, Jay, oder? Was meinst du?
So nämlich, ja. Die müssen uns hören.
Man muss dann irgendwann einfach.
Die müssen uns hören. Es gibt ja auch sonst keine Podcast, von daher ist klar, montags alle zwei Wochen, zack, Cobains Erben.
Zack, so logisch, ja, genau. Ja. Und deshalb seid ihr alle hier, ihr Lieben, und das ist wunderschön, wir freuen uns darüber. Ja, wir reden heute echt über spannende Themen, zum Beispiel über den kleinen Laurent, der plötzlich ein Wunderkind aus Bayern, ne, sozusagen, taucht auf, gerade mal 3 Jahre, verkauft seine Bilder zu 5-stelligen Summen. Und dann haben wir gedacht, da müsste man mal drüber sprechen, was da wohl so los ist. Jay, aber vorher hast du noch so ein paar andere Dinge zu sagen, die wichtig sind.
Jo, ich wollte nur ein paar Ansagen machen. Und zwar sind wir mit Super 2 im Oktober die Wochenenden über kräftig unterwegs. Also wenn das bei euch in der Nähe ist und ihr habt Bock, dann kommt doch mal vorbei. Also wir sind am Samstag, dem 19. Oktober in Langeneichstätt. Ich sag mal die Postleitzahl besser dazu. 06268 Langeneichstätt. Mhm. Am Sonntag, dem 20. Oktober in 06249 Mücheln. Nicht München, sondern Mücheln. Genau. Da machen wir einen Gottesdienst übrigens. Das sehe ich hier gerade.
Ist das da so in der Nähe, wo auch Katzenellenbogen eigentlich ist? Oder?
Wahrscheinlich. Oder auch Schrittmannshausen oder so.
Ja, das wird aber sein, ja.
Ja. Genau, und dann am Freitag, dem 25. Oktober, sind wir in Nürtingen, also in der Stuttgarter Gegend. Mhm. Und am Sonntag, dem 27. Oktober in 91564 Neudettelsau.
So spricht man das nämlich aus, ne?
Ja,
ist immer die Frage, wo das S hinkommt.
Ja. Genau, und dann wollte ich noch sagen, für alle Schweizer oder Leute, die dort gern hinfahren, nach Zürich zum Beispiel. Ich bin am 9. November beim Podcast Festival in der Schweiz. Also das ist einfach so ein ganz nicht vom RefLab oder so, sondern ein ganz normales Podcast Festival. Und wir sind dort mit Popcorn Culture dabei. Also Samstag, 9. November. Ich glaube, dieses Festival ist Freitag und Samstag. Und wenn ihr Bock habt, da vorbeizukommen, freue ich mich, euch zu treffen. Und dann sagt einfach mal Hallöchen.
Das ist ja total interessant. Also das sind Podcasts. Sind die aus dem ganzen deutschsprachigen Raum? Weißt du das zufällig? Oder?
Ich glaube, das sind Schweizer Podcasts, ehrlich gesagt. Ja, das ist ja echt also ich, cool. Ich habe mich noch nicht so ganz damit beschäftigt. Der Manu und Diana haben mich nur gefragt, ob ich da kann. Und dann habe ich gesagt, ja, gut. Komme ich halt mal in die Schweiz,
ist doch schön.
Mal wieder. Ich bin immer total gerne in der Schweiz. Das ist ja immer total schön. Gibt es in der Regel gutes Essen und freundliche Menschen und meistens auch einen guten Wein. Ja. Von daher.
Also klingt, finde ich, sehr attraktiv, so eine Dienstreise in die Schweiz.
Ja, genau. Ja, und es ist auch schön, wenn man sagen kann, dass man ein reisender Podcaster
total.
Ist.
So. Ja, ich finde schon auch. Und ist definitiv mittlerweile Teil deines Berufes, ne? Kann man so sagen, ja. Das ist doch toll, ey. Das freut mich. Das freut mich für dich. Wir müssen mal uns irgendwas ausdenken, irgendwas bauen oder so, wo Cobains Erben vielleicht auch dabei sein kann. Oder Hossa Talk oder so ein Kombi oder so. Wäre echt schön, ne?
Das wäre echt schön. Ja. Fände ich auch gut.
Jay, was hast du denn gedacht, dass ich dir das Thema vorgeschlagen habe? Kommt Kunst von Können?
Ja, zuerst habe ich gedacht, was ist denn das für eine Frage? ist es nicht irgendwie No-Brainer? Also im ersten Augenblick habe ich gedacht, ja, schon irgendwie. Ja. Und dann habe ich drüber nachgedacht und gedacht, ja, kommt Kunst eigentlich von Können? Ja. Können wir podcasten? Also, weißt du,
sehr gute Frage.
Wir haben ja irgendwie einfach damit angefangen, so, wenn man jetzt Podcast zumindest auch als eine Art von Kunstform verstehen, und so verstehen wir das ja durchaus, wir haben einfach irgendwann angefangen, wir haben dafür keine Ausbildung gemacht, wir haben nicht gut, du hast so eine Radioausbildung gemacht,
also
aber
so eine halbarschige Raser, ja, so also Praktikum, ne, könnte man sagen.
Ja, gut, und ich habe halt auf der Bühne gestanden, aber das, also hat uns das qualifiziert zum Podcast machen. Wir haben einfach angefangen und geguckt, was passiert, und das hat funktioniert. So, also genau, das waren meine ersten Assoziationen. Ja, logisch kommt Kunst von Köln. Yeah. Und dann stimmt das eigentlich?
Ja.
Und ich bin mir ehrlich gesagt noch nicht so ganz schlüssig, was ich jetzt eigentlich wirklich denke. Ich weiß, du hast mir ja so ein paar Links zum Beispiel von einem kleinen Laurent geschickt,
ja,
und so.
Ja.
Und ja, ich bin mal ganz gespannt, wo wir am Ende des Gesprächs landen, weil
das ist ja
irgendwie kann ich beiden Positionen was abgewinnen, glaube ich. Aber schauen wir mal, wie siehst du das denn?
Ja, also es ist eine echt interessante Geschichte mit dem kleinen Laurent. Da ist also ein Junge, der ist 3 Jahre alt. Der soll das Malen vor einem Jahr entdeckt haben. Da war er dann wohl 2, also ja, ne, rein rechnerisch. Und seine Eltern scheinen immerhin die Ressourcen zu haben, dass sie ihn mit Farbe und mit Leinwänden eindecken können. Der kleine Laurent hat da also so seinen Arbeitsraum oder so, wo er sich dann also austobt mit seinen Farben. Und die Mutter war davon so begeistert, dass sie davon einen Instagram-Kanal gemacht hat, um die Bilder der Welt zu zeigen, weil sie die so schön gefunden hat. Und das sind, wenn man so diese ZDF-Fernsehbilder und so anguckt, sind mittlerweile ganz schön große Leinwände, die der kleine Laurent, aber mal, die sind, glaube ich, größer als er selber, so wie das aussieht. Ja, das hat die Mutter also dann ins Netz gestellt, und dann hat sich da ziemlich schnell da so ein kleiner Hype drum gebildet, sodass neulich sogar in Bayern, in seinem Heimatort, auch mal dann seine erste eigene Ausstellung stattgefunden hat. Also mit 3 Jahren ist das schon auch verrückt.
Und kann sich sehen lassen quasi.
Und ich habe, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, gibt es sogar Käufer bis hin nach Singapur, die seine Bilder für stellenweise 5-stellige Summen einkaufen.
Das ist völlig crazy.
Ja, das ist schon irgendwie, das ist schon schräg, ne?
Ja, ich meine, also so die erste eigene Ausstellung mit 3, das macht sich in der Vita auch ganz gut.
Macht sich ziemlich gut, würde ich sagen.
Ja, also doch, kann man mal später, wenn man dann, keine Ahnung, Chirurg, plastischer Chirurg geworden ist, immer sagen, ja, ich habe schon mit 3 Jahren meine erste Ausstellung gemacht. Also das Thema Schönheit bedeutet mir etwas. Weißt du, so irgendwie.
Genau. Ja. Ja, oder legt jetzt der kleine Laurent eine steile Karriere als bildender Künstler hin und wird vielleicht irgendwann, keine Ahnung, hochgehandelt? Oder
wie kommt denn das? Also das wurde mir in diesen Artikeln, die ich gelesen habe, nicht so ganz klar. Wie kommt denn das? Also okay, Leute sehen das auf Instagram und sagen, das ist ja schön, okay. Aber wie kommt denn das, dass da Leute 25.000 Euro oder so für bezahlen?
Ja.
Also wie ist das denn möglich?
Das verstehe ich auch nicht. Aber das ist, glaube ich, schon eine der Fragen, die viele Menschen umtreibt, die sich mit Kunst beschäftigen. Wie kommt es überhaupt zu diesen Preisen?
Ja.
Warum bekommen irgendwelche Gegenstände, die dann als Kunst gehandelt werden, solche Preise? Warum sind Menschen bereit, dafür so viel Geld auszugeben? Genau.
Ja.
Und ich glaube, da kann man schon mal von vornherein sagen, dass die Qualität mit dem Preis oft gar nicht so viel zu tun hat, sondern...
Ja, genau. Also ja und nein. Die Frage ist dann immer, was ist Qualität?
Genau.
Und wenn man jetzt irgendwie sagt, okay, so ein 2-3-bis-3-jähriger Junge, mein, denn das ist ja so ein bisschen farbcollagig, was ich da von ihm gesehen habe. Ne? So sieht tatsächlich jetzt ganz schön, ganz nett, so,
ja,
also ganz schön aus, so. Nicht, dass ich dafür 25.000 Euro bezahlen will, aber nö, jetzt.
Also, aber wenn man ganz ehrlich ist, den großen Unterschied zu manchen abstrakten Gemälden kann man ehrlich gesagt auch gar nicht so feststellen, ne?
Ja, genau. Okay, also es wäre dann für mich, darauf wollte ich gerade hinaus, ein bisschen die Frage, okay, wie viel denkt sich so ein 3-Jähriger dabei, wahrscheinlich nicht wahnsinnig viel, malt intuitiv, was ja jetzt nicht verboten ist in der Kunst, sage ich mal. Ne? Aber zumindest würde ich von einem, keine Ahnung, abstrakten Maler erwarten, dass er sich da irgendwas, irgendwas dabei unter Umständen denkt.
Ja,
ne?
Ja.
Ich meine, wir haben ja mal hier mit der Marburger Malerin, wie hieß sie nochmal?
Miriam.
Mit Miriam gesprochen, ja. Genau. Das, die ja auch abstrakt malt.
Miriam Wahl, ja.
Genau, Miriam Wahl. Das war's. War ja ein super tolles Gespräch, fand ich. Also auch ganz intensiv. Und ja. Man merkt, dass sie da irgendwie ganz viele. Also, auch das ist ja abstrakt. Und vielleicht jetzt, wenn man meinetwegen jetzt ein Bild von einer Wiese und einer Kuh drauf daneben hält.
Ja.
Wo du irgendwie siehst, ah, das wurde richtig naturgetreu abgemalt oder so.
Genau.
Ne, da kann das quasi, also auf der Ebene kann das nicht mithalten. Und trotzdem berühren mich ihre Bilder und ich finde sie stark. Mhm. Und gut, bei der Miriam weiß man auch, dass sie wirklich was kann. Ich meine, sie hat das auch gelernt.
Ja.
Also ne, das ist jetzt nicht einfach nur, dass sie irgendwelche Striche malt. Und die denkt sich sogar auch was dabei. Darüber haben wir ja lange mit ihr gesprochen.
Das stimmt.
Also,
und trotzdem ist es manchmal so, dass man so ihr so bei der Arbeit vielleicht zuschaut, wenn sie so Instagram-Bilder zeigt oder ihre Bilder anschaut und denkt, ja, okay. Ich kann mich noch daran erinnern, sie hatte mal so ein Stipendium, da war sie in der Uckermark. Damals standen wir in relativ häufigen Kontakt miteinander. Wir haben ein bisschen Messages hin und her geschickt und so. Und dann hat sie mir auch Bilder geschickt. Und sie hatte irgendwann die Idee, also sie hat ganz lange überlegt, was mache ich denn hier mal? Das war so ein Hof von einem reichen Ehepaar, das immer wieder so Künstlerstipendien ausspricht, dann darf man da so hin, wenn man das gewinnt und das ist natürlich wertvoll und dann kann man da so einen Monat leben und arbeiten.
Hat sie uns damals erzählt,
glaube ich. Genau, richtig. Und dann hat sie eben mit dem großen Fenster in der Scheune, glaube ich, gearbeitet und was sie gemacht hat, ist, dass sie das so mit rosa Folie irgendwie beklebt hat, so.
Ja.
Und das ist dann einer der Momente, wo ich denke ja ganz schön viel über Kunst nach, aber es gibt immer wieder diese Momente, wo ich mich dann auch einfach nur blöd fühle und denke so, okay, ja, okay, wenn die Sonne jetzt wandert, dann ändern sich die Schatten. Ja, ja, stimmt, jetzt sehe ich das auch. Aber manchmal denke ich auch so, ja, okay, aber so geht's so geht's ja Leuten mit meinen Bildern auch. Das habe ich in Alsfeld ja sehr, sehr gut beobachten können, wie ich da, bei meinen Bildern und konnte das ja auch gut beobachten. Und ich hatte ja auch ehrlich gesagt ein gewisses Verständnis dafür. So, wenn man da so reinkommt. Tschüss, schönen Abend noch. Und dann sind die auch wieder weg, ne?
Ja.
Verstehe ich schon.
Ja. Ja.
Geht mir aber auch so manchmal.
Ja, natürlich. Das geht mir auch so, dass ich in irgendwelche Ausstellungen gehe oder so. Oder gerade, wir gehen ja ab und zu mal bei uns hier in Frankfurt ins Städel und gucken dann da in irgendwelche, so moderne Kunst. Mhm. Ne? Und da gibt es dann auch verschiedene Räume mit verschiedenen Sachen. Und da gibt es dann Sachen, die springen mich an. Und ich denke, boah, geile Idee unter Umständen. Oder auch nur irgendwie die Ästhetik spricht mich an. So, das kommt schon auch vor. Und es gibt die Momente, wo ich dann vor sowas stehe und denke, ja, wie alt war der Junge, der das gemalt hat? So, also, ne?
Ja.
Oder, also, und es.
Ist das auch eins von Laurent?
Ja, genau. Ist es ein echter Laurent?
Ist das ein echter Laurent?
Ja. Also es gibt es ja natürlich auch bei ganz hochbezahlter Kunst sowieso. Also, ich jetzt aber auch gerade, wir sprechen ja dann eher über abstrakte Kunst, dass ich damit überhaupt nichts anfangen kann. Oder ich denke, hä? So, aber ist es nicht bei Kunst immer so ein bisschen?
Ich weiß es.
Den einen, den anderen.
Ja, weiß ich nicht genau. Also früher ja nicht. Also bevor die moderne Kunst anfing, war das ja irgendwie anders.
Genau.
Ich habe dir ja noch so andere Videos geschickt, zum Beispiel.
Ja, das von Instagram hast du mir so ein Ding geschickt, wo sich einer so furchtbar nicht furchtbar, er ist ganz ruhig, aber man merkt an dem, was er sagt, dass er das unmöglich findet. Also er steht da irgendwie vor so einem
Rothko
modernen Kunstwerk.
Ne? Ja, Mark Rothko.
Ja, genau. Und sagt, dieses Kunstwerk kostet 500 Millionen Dollar.
Irgendwie so,
Er sagt, eine halbe Billionen.
Ja.
Das sind 500 Millionen. Gut, auf dem Bild ist so eine rote Fläche und so ein paar schattige Schlieren.
Ja,
so,
genau.
Ne?
Ja. Ja, ja und, aber das ist wirklich eine ganz interessante Geschichte. Er steht vor einem Mark Rothko, der hat in den 50er, 60er Jahren gemalt oder so, so einer der ganz, ganz großen Expressionisten, Neo-Expressionisten. Und der, wenn man jetzt nicht so richtig eingeweiht ist und davor steht, denkt man so, okay, also du hast so eine rote Fläche gemalt und hast du da so einen gelben Blob drauf gemalt, ne? Und dann guckst du dir die nächsten Bilder an, da hat er eine braune Fläche gemalt und da so einen roten Blob drauf gemalt. Manchmal hat er auch so zwei Blobs gemalt, also die sind ja so übereinander oder auch nebeneinander so. Aber es gibt die Geschichten von Leuten, die vor seinen Bildern gestanden oder gesessen haben und angefangen haben zu weinen. Und er hat mal selber gesagt, dass das sein Anspruch ist. Sein Anspruch ist, man soll vor seinen Bildern stehen und anfangen zu weinen, weil das Betrachten seiner Bilder, hat er gesagt, das soll eine spirituelle Erfahrung sein. Und ich kenne sogar einen Menschen persönlich, wow, der mir gesagt hat, dass er vor einem Rothko gesessen und geweint hat.
Wirklich jetzt?
Ja.
Also es ist quasi so ein gutes Bild ist, das ist wie bei einer Predigt, ne? Eine gute Predigt ja, ist nur, wenn die Leute flennen. Also,
ja. So. und das finde ich doch ganz interessant. Also die Frage ist ja irgendwie, was macht die Qualität dieser Bilder aus? Ist es die große Technik? Ist es die Wirkung? Ne? Und es wird schon wieder nicht einfacher, wenn wir darüber so reden. Es wird schon wieder...
Nee, natürlich nicht.
Also irgendwie alles wieder komplizierter.
Also das Ganze ist auch irgendwie, je nachdem aus welcher Ecke man guckt, finde ich. Also da hast du entweder ich fange mal so an. Also natürlich ist es leichter jetzt meinetwegen, wenn jemand etwas fotogetreu malt, irgendwie davor zu stehen und zu sagen, boah, das sieht ja aus, als ob das ein Foto ist. Ja.
Genau.
Wow, wie schafft das jemand? Und ja, dann, und sei es auch meinetwegen jetzt Van Gogh oder so, wo die nicht fotogetreu sind, die Gesichter, aber mit diesen Klecksen und Strichen
ja,
und
diese
so.
Strichen, ja.
Hat es ja eine ganz eigene Farbe, aber es ist, du siehst irgendwie, okay, hier sind Menschen gemalt, hier ist ein Feld gemalt, und du kannst das mit der normalen Welt in Verbindung bringen. So.
Ja,
und damit abgleichen und sagen irgendwie, wow, da kann ja jemand was. So. Ich würde sagen, wenn jemand Leute mit einer Fläche und einem Blob zum Heulen bringt, kann der anscheinend auch was.
Kann der anscheinend auch was. Ich weiß auch, dass Mark Rothko gut zeichnen konnte und eigentlich gut malen konnte. Und er hat auch früher mal, vor dieser Phase, figurativ gemalt. Aber der hat sich dann irgendwann entschlossen, nee, das ist mein Stil, da will ich hin. Es geht die Geschichte, dass er mal irgendwann, ich glaube, in Griechenland oder in Italien im Urlaub war mit seiner Familie. Und es hat ihn so fasziniert. Ich glaube, die saßen in so einem alten Amphitheater oder sowas. Und dann hat er immer so... in den Mauern die alten Fenster gesehen, diese so, wo das Licht durchschien.
Ja.
Dann hat er gesagt, das will ich malen. Und dann hat er angefangen, diese Blobbilder zu malen. Also und das war ein Künstler, der sich das damit nicht leicht gemacht hat, sondern der hat ganz viel damit gearbeitet, wie viel er seine Leinwände sättigt mit, keine Ahnung, mit diesem Verdünnungszeug, was nutzt man denn in der Ölmalerei? Ich glaube, Öl, Leinöl, glaube ich, oder verschiedene irgendwelche Öle. Und er hat stundenlang vor seinen eigenen Bildern gesessen und die auf sich wirken lassen und so zu so spüren, ob die wirklich so sind, wie er das will. Also der hat damit wahnsinnig viel verbunden, so, ne?
Ja.
Gibt sogar eine Geschichte, da hat er dann hat er irgendwann damit wirklich Erfolg gehabt und er hat einen großen Auftrag bekommen für ein Café, für ein ganz besonderes, exklusives Café, ich glaube in New York, in einer ganz, ganz hohen Etage. Er hat den Auftrag angenommen, die haben das ganze Café damit sozusagen ausgestattet mit seinen Gemälden. Dafür hat er wahnsinnig viel Geld bekommen. Und dann hat er irgendwann rausgefunden, dass dieser Ort eigentlich so eine Art kapitalistischer Ort ist. Also wo die ganzen Geschäftsmänner der Wall Street und so hingehen und da werden Geschäfte gemacht und der Inhaber hat sich einfach davon erhofft, dass da eine gute Stimmung ist für einfach auch gute Geschäfte und so. Da war Mark Rothko so empört, dass er den Auftrag rückgängig gemacht hat, alle seine Bilder wieder abgeholt hat und das Geld zurückgezahlt hat. Weil er gesagt hat, dafür sind mir meine Bilder zu schade. Also das zeigt zumindest, dass der Typ nicht einfach nur Blobs gemalt hat, sondern der hat für sich zumindest schon mal wirklich was damit verbunden. Ne? Aber ob das die Betrachter so klar ist, ist halt die Frage irgendwie.
Ja, aber ich sage auch mal so, wenn du 500 Millionen für so ein Bild kriegst, dann kannst du dir auch leisten, die wieder irgendwo abzuholen. Ja,
also, ich weiß aber nicht, ob er die zu Lebzeiten bekommen hat, ehrlich gesagt.
Ja, das weiß ich auch nicht, genau.
Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich erst, als er tot war.
Ja, genau. Hm. Ist ja meistens so.
Ja, genau.
Na gut, aber also nochmal zurück zum kleinen Laurent.
Ja.
Ich meine, es ist ihm ja zu gönnen, dass er da, ich meine, ich nehme an, eigentlich er hat Spaß dabei und die Eltern. Und die Eltern können sich jetzt schon den zweiten Porsche kaufen, ja. Und so. Es ist ja denen allen zu gönnen. Ne? Mhm. Sind wir gar nicht böse drum. Mhm. Und ich nehme nur an, dass, also es sei denn, das ist das absolute Mozart-Wunderkind, der wird sich wahrscheinlich nicht viele Gedanken drum machen.
Nein.
Sondern
Nein.
intuitiv da rummalen und diese Bilder finden halt Gefallen. Und sogar so großes Gefallen, dass Menschen bereit sind, eine fünfstellige Summe dafür zu zahlen. Hm. Also ich finde es noch nicht mal verwerflich, dass jemand dafür viel Geld bezahlt. Weil wenn es jemand zahlt, warum nicht? Also ich meine, die Eltern wären ja blöd, wenn sie sagen, nein, das sind ja nur Kindergartenzeichnungen, die verschenken wir.
Ja,
oder so.
Ja. Ja, ne? Also hast recht.
Also Menschen zahlen das dafür, dann finde ich es legitim, wenn das jemand nimmt,
aber sozusagen. Es wirft halt Fragen auf, ne? Also, was macht Kunst wertvoll? Was ist gute Kunst? Ja, diese Fragen werden davon schon wieder gestellt und es sind Fragen, die man sich, glaube ich, irgendwie so oft stellt, wenn man in ein Museum geht, wo moderne Kunstwerke zu sehen sind, du denkst ja auch so durch die Gegend und sagst, warum hängt das jetzt hier? Also, jeden Montag verschicke ich das Goofy-Zine. Das ist mein kostenloser Newsletter. Für das Goofy-Zine kannst du dir entweder ganz wenig Zeit oder ganz viel Zeit nehmen, so wie das halt gerade für dich passt. Auf jeden Fall soll dir jede Ausgabe was Gutes für die Woche mitgeben. Es beginnt immer mit einem ganz persönlichen Editorial von mir. Da erzähle ich kurz, wie es mir geht, worüber ich nachdenke. Und dann gibt es Bilder, Texte, Podcast-Folgen, Kurzgeschichten, entweder von mir oder von Freundinnen von mir. Ich schreibe für jede Ausgabe eine brandneue Kurzgeschichte. Also wenn dich das interessiert, vielleicht hast du da Bock drauf und bist ein bisschen neugierig, dann geh doch einfach mal zu cobainserben.de, klicke auf GoofyZine und dann folgst du dem Link, der führt dich nämlich zur Anmeldung. Und dann bekommst du schon am nächsten Montag die nächste Ausgabe in dein E-Mail-Fach. Und wenn du vorher schon mal eine Ausgabe lesen möchtest, dann findest du die da auch unter diesem Link. Da kannst du schon mal reingucken und schauen, was dich erwartet.
Du hast mir ja auch so ein Video geschickt, wo jemand irgendwie so wahnsinnig filigran irgendwie so Skulpturen aussägt. Aha. Aussägt, glaube ich, ne? Oder meißelt oder so. Also auf jeden Fall wahnsinnige Arbeit, auch sehr filigran und so Tiere waren das, ne? Ja. Die wirklich toll aussehen.
Lebensechte Skulpturen, so, ja.
Also es ist eindeutig, dass der Mann wirklich was kann.
Ja.
So. Ja. Und der setzt sich ja dann quasi auch so ein bisschen auseinander damit mit der Frage, was ist denn nun Kunst? Also ich kann hier was, das könnt ihr ja sehen. Und dann eben so andere Bilder, wo dann Leute, keine Ahnung, irgendwelche Kleckse in ihrer Bar auf dem Boden schütten.
Ja.
Und so. Und,
oder ein Stück Butter mit einem Kabel auspeitschen. Oder da war doch der Mann, der einen Turm aus Eimer, die mit Sand gefüllt sind, umfallen lässt. Ja, das Video hat mir übrigens Sven geschickt. Hallo Sven, liebe Grüße, danke für das Video. Ich hatte es vorher auch schon gesehen, aber ich fand es sehr interessant, weil Sven hat gesagt, das ist doch auch mal eine interessante Frage. So kam ich eigentlich ein bisschen auch auf das Thema. Was ist denn nun eigentlich das Besondere an dieser Kunst? Ja. Und die stellt er ja auch. Also der guckt dann immer so schelmisch in die Kamera, dieser Künstler oder Kunsthandwerker oder und sagt, anscheinend bin ich kein Künstler. Und dann zeigt er halt seine Sache und dann fängt er so an, es hat ja mal diesen Fall gegeben, dass jemand bei einer großen Kunstausstellung eine Banane an die Wand getaped hat.
Ja, genau.
Das war sein Kunstwerk. Und ich glaube, die wurde sogar für echt viel Geld verkauft. Und dann hat er halt irgendwie so eine Skulptur an die Wand getaped. Und er macht dann so Scherze damit halt, ne? Oder peitscht mit einem Kabel seine Bronze-Eule aus. Oder so. Ja, aber Das ist keine schlechte Frage. Also ist das weniger Kunst oder muss Kunst möglichst, also schlecht sein in Anführungszeichen oder um dann.
Naja, also es ist ja nun nicht so, dass Kunst nur dann meinetwegen begeistert oder viel Geld bringt, wenn sie möglichst abstrakt ist. Mhm. Also keine Ahnung, wenn ich hier an die Gerd Richter Bilder denke, an diese Gesichter, die auch so unfassbar unfassbar A, fotorealistisch sind und B, so einen unfassbaren Sog haben irgendwie. Ne? Also das, ich meine, das ist offensichtlich, dass der Mann was kann. Mhm. Das ist offensichtlich. Ja. Und es sind einfach wirklich ganz starke Werke, ganz starke Bilder sozusagen, die dich anziehen. Und man, auch für die wird ja viel Geld bezahlt. Also ich will nur sagen, das ist ja nicht so, dass das immer auseinandergeht. Und jemand, der kleine Laurenz hat halt jetzt echt das große losgezogen. Aber ich nehme an, dass es da eine Menge Mütter und Väter gibt, die jetzt sagen, hier zur kleinen Lisa, hier komm, mal noch mal, komm jetzt hier Wachsmalstifte, komm, du kannst es doch, du hast es doch schon mal so schön, mach doch noch mal da, wir brauchen auch so ein Ding wie der Laurent, weißt du so, und es passiert halt nicht, weil das natürlich auch irgendwie auch ein bisschen was Zufälliges hat und weil man wahrscheinlich nicht sagen würde, der Laurent ist der Riesenkünstler oder noch nicht oder wie auch immer, sondern da glückliche Umstände sorgen dafür, dass die richtigen Leute diese Instagram-Dinger sehen und sagen, ach, das ist ja geil, so eins will ich haben und das kaufen und daraus entwickelt sich eine Art Hype und jetzt kann man den Leuten einfach sagen, hey, alles richtig gemacht. Also, aber es gibt Millionen Menschen, die auf so eine Art und Weise versuchen, Kunst zu verkaufen und sie nicht verkaufen, will ich damit sagen. Also nur weil du quasi eine Banane an die Wand klebst, heißt das nicht, dass du das teuer verkaufen
kannst.
Das stimmt. Also das auch nicht, will ich damit sagen.
Da spielen offensichtlich noch andere Faktoren eine Rolle. Ne? Die Eltern vom Laurent haben da irgendwas richtig gemacht. Also wenn man jetzt mal über Verkauf, Kunstverkauf nachdenkt, scheint da irgendwas richtig gemacht zu haben.
Auf jeden Fall.
Die Geschichte wird von Ihnen ja mehr so erzählt, ach, das war ganz zufällig, wir waren einfach so begeistert, wir haben das mal gepostet, dann gab die Reaktion war ganz überwältigend.
So Geschichten erzählt, ne?
Und dann habe ich dir so einen Artikel geschickt, wo so ein Kunsthändler also dann mal interviewt wird, vom NDR war das, glaube ich, und der hat gesagt, ja, das ist einfach geniales Marketing, was die Frau oder was die beiden gemacht haben. Also der glaubt, das nicht so ganz, hatte ich den Eindruck, dass das einfach zufällig war und dass die Bilder einfach so überzeugend waren, dass die Singapurer Geschäftsleute gar nicht anders konnten, als 10.000 Euro dafür zu bezahlen. Ganz so kann es nicht gewesen sein.
Ja, es ist schon, also ich glaube, wenn man die Frage stellt, keine Ahnung, also ist das Kunst, weil es sich verkauft? Das ist, glaube ich, keine kluge Kategorie. Nee. Also, ja, Kunst verkauft sich und Kunst verkauft sich auch nicht. So, ich persönlich würde das rausnehmen und würde einfach sagen, herzlichen Glückwunsch, gut gemacht, toll, wir gönnen
Willst
es
Willst du denn
euch.
Sagen, dass es Kunst ist?
Das vom Laurent?
Das ist nämlich die Frage, ne? Was Kunst überhaupt ist. Da irgendwie, also man treibt ja darauf zu, auf die Scheißfrage. Um die kreisen wir ja schon seit irgendwie 4 Jahren oder so. Oder wie lange wir das jetzt hier schon machen?
Genau. Wenn ich mir das ins Zimmer hängen würde, würde ich sagen, es ist Kunst. Wenn ich nur darüber rede, fällt es mir ein bisschen schwer.
Ja.
So, also weil ich da ja auch, also wenn ich mir das aufhänge, dann habe ich ja einen Bezug dazu. Dann sage ich, also es sei denn, ich bin jemand, der da drunter noch den Preis klebt, um zu zeigen, hey, was habe ich dafür bezahlt oder so. Aber das macht man ja eigentlich nicht. So. Nee. Also sprich, ich hänge das mir auf, weil das mich in irgendeiner Form anspricht. Und in dem Augenblick würde ich sagen, ist es Kunst. Ob der Laurent ein Künstler ist, weiß ich nicht.
Interessant.
Das ist muss ich aber nicht definieren, finde ich.
Ja.
Oder? Also ich finde immer ein Stück weit, wenn irgendjemand was damit anfangen kann, es ihn berührt, es ihn zum Nachdenken bringt, es ihn inspiriert oder sie, dann dann hat das was von Kunst.
Würdest du so weit gehen, dass das Bild für dich Kunst sein könnte und für mich zum Beispiel nicht?
Ja.
Wärst du damit einverstanden?
Da hätte ich sofort ein Ja zu. Okay. Weil, das haben wir doch ganz oft, also dass wir in der Ausstellung stehen und dem einen spricht das Bild an und den anderen ein anderes.
Aber wir würden in dem Fall schon sagen, auch die Bilder, die mich nicht ansprechen, sind trotzdem Kunstwerke, ne?
Ja, natürlich. Ich habe schon haufenweise Bilder in Museen hängen sehen, wo ich gedacht habe, what the fuck? Und, aber es ist ja offensichtlich Kunst, weil irgendwer hat gesagt, wir müssen da eine Ausstellung mitmachen.
Genau. Es hängt in diesem komischen Raum, also muss es Kunst sein, oder?
Ja, genau.
Und ja.
Aber ich weiß auch nicht. Also als ich dieses Video von dem, ich weiß gar nicht, war das ein Kunstkritiker, der da eben vor diesem Blob-Bild stand?
Der ist selber ein Künstler.
Ja, okay. Also auf jeden Fall, es war relativ klar, dass er nicht einverstanden war damit, dass der 500 Millionen Euro dieses Bild kostet, weil er sich und er hat dann das Argument nämlich gebracht. Naja, wenn jemand eben fotorealistisch malt, da sieht man doch, dass der was kann. Hier, ja, weiß ich auch nicht. Kann der was? Und weißt du, woran ich dabei denken musste? Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, in den, was war es, 70er Jahren oder was, oder 80ern, gab es dieses Buch von Francis Schaeffer. Wie sollen wir denn leben?
Ja, genau, richtig. Ja.
Und da gab es auch so eine Videoserie dazu. Die habe ich damals begeistert geguckt. Und dort geht er ganz kritisch mit der Postmoderne um. Und der Moderne und der Post, also vor allen Dingen der Postmoderne und abstrakter Kunst. Und da bringt er genau das Argument, dass er sagt, ja, in der Postmoderne, und das bringt er dann, also nicht, er nennt es nicht abartig, aber es ist klar, dass er das quasi für eine Fehlentwicklung hält, dass man sozusagen absurde Dinge des Zufalls, ne, er bringt dann irgendjemand, der dann irgendwelche Farbeimer durch die Gegend schwingen lässt die Tropfen auf die Leinwände und der verkauft das für teuer Geld und es ist nur Zufall, was da passiert. Und er sagt, wenn man den Zufall als Gott hat, so, das ist die Idee, ja, dann kann man sozusagen, dann nennt man sowas Kunst. Aber echte Kunst kommt vom Creator, also vom Schöpfer, der ja offensichtlich Dinge gestaltet hat, die Sinn haben, die man anfassen kann, die Milch geben und so. Und wenn man sowas abmalen würde, dann ist man auf dieser Fährte. So, also da musste ich irgendwie bei dieser Debatte oder bei diesem Kunstkritiker denken, dass ich dachte, ja, ist ja witzig, dass jetzt hier dieses bisschen blöde, konservative Francis Schaeffer-Argument im Grunde wieder hochpoppt.
Ja. Das finde ich auch interessant. Und das ist mir eben aufgefallen, gerade beim Durchscrollen von Instagram. Die Algorithmen haben mich als Künstler identifiziert, deshalb schicken die mir sowas ganz viel in den Feed und so.
Und du meinst nur, weil dich der Algorithmus erkennt, bist du ein Künstler oder was?
Nee, sondern der Algorithmus weiß, dass ich mich für das Thema interessiere und deshalb ballert der mich damit zu halt. Aber das ist schon interessant, finde ich, weil ich habe schon den Eindruck, dass das Verständnis von den Leuten, die so in den sozialen Medien unterwegs sind, dass das konservativer wird. Tatsächlich, dass die sagen, ja, also wenn man, also guck mal, was ich drauf habe, so, guck mal, was ich technisch drauf habe, hier, was ich aus diesen Schlieren und Punkten und so machen kann. Ich suche immer nach abstrakter Malerei und ich werde schon auch fündig, aber ganz häufig fangen so Videos an, so dass ich denke, oh, das könnte echt ein geiles, abstraktes Bild werden. Und dann irgendwann kommt da so eine ganz abgefahrene, fotorealistische Geschichte bei raus oder so. Und dann bin ich jedes Mal total enttäuscht, weil ich denke, das wollte ich aber nicht sehen. Voll langweilig, schon wieder irgendwas, was ich erkennen kann. Aber ja, ein bisschen habe ich schon den Eindruck, dass der Kunstgeschmack stellenweise ein wenig konservativer wird. Und das wundert mich ein bisschen.
Na gut, sind ja vielleicht auch so ein bisschen Wellen, ne? Ich meine, als die abstrakte Kunst aufkam, das ist jetzt ja auch noch nicht so alt, das war ja quasi, also ich sag's mal aus meiner Perspektive, auch ein bisschen so, dass Leute zum einen gesagt haben, ja, wir haben doch jetzt alle Wiesen gemalt und auch Porträts, das haben wir doch jetzt alles gemacht. Was gibt's denn noch? Und B, eben Ausdruck also diese abstrakte Ebene, das hat die Miriam Wahl uns ja eben auch erklärt, dass das eine andere Form von Kommunikation hat, ne, wo die Farben eine Rolle spielen und die Räume, die du mit diesen abstrakten Dingen schaffst, also dass das, dass Leute, oder wie das ist, meinetwegen, als sie dann Expressionismus und Impressionismus angefangen haben und Leute sagten, sie versuchen das zu malen, was man nicht sehen kann.
Ja.
So, an seelischen ja. Dingen und
ja.
so.
Ja.
Ne? Und versuchen dafür Formen und Farbe zu finden. So, und ich würde mal sagen, erstmal super Idee.
Mhm.
Und hat sich ja, war ja, ist ja nun auch sehr erfolgreich.
Ja.
So, also erstmal geil. Also da hat sich Kunst weiterentwickelt und neue Wege gegangen, Neues ausprobiert. Klar, dann Pop Art und irgendjemand klebt eine Banane an die Wand und all sowas gibt es mhm. irgendwie so mhm. in diesem Spektrum irgendwie. So, und jetzt, also zur Welle zurück, gibt es eben Leute, die sagen, ja, es ist, also wie das oft so ist, haben wir nicht unterwegs was verloren?
Ja.
So, und ich finde die Frage auch berechtigt.
Ja,
also, ne,
ja.
Und dann geht das immer mal wieder hin und her. Und die einen sagen, jetzt können wir nicht mal wieder was Handfestes haben. So, und
ja, aber es geht, weißt du, es gibt dann eben auch so ein bisschen Videos, die das, sich darüber lustig machen, über so Performances zum Beispiel. Ja. Ich habe da mal zwei Künstlerinnen gesehen. Ich glaube, das war sogar in einer Galerie in Deutschland. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber die haben sich mit so einem langen, so eine Latte, haben die ihre beiden Hände miteinander verbunden und dann haben ja. die jeweils mit der so gefesselten Hand haben die mit einem Bleistift an die Wand gemalt und dann haben die sich gegenseitig dabei immer sabotiert, sodass beide eigentlich nur so auf der Wand rumgekritzelt haben. Das war eine Performance
ja.
halt, ne?
Ja.
Da habe ich dann auch so ein Spottvideo gesehen auf Instagram, dass das verglichen hat mit irgendeinem fotorealistischen Zeichner oder irgendwie so, ne? Und ja. haha, guck mal, die kritzeln nur an der Wand, aber guck mal, was man eigentlich tun könnte, wenn man es wirklich könnte oder so. Also, und ja. da geht es halt sehr, sehr stark auf das Können. Also, ne? Also, Kunst ja. kommt ja. von Können. Das, also, dieser Satz scheint sich irgendwie wieder bei vielen Leuten durchzusetzen. Also, zeig, was ja. du drauf hast und dann bewundern wir dich. Und wenn du halt nur Blobs malst oder Kritzelei an der Wand oder so oder eine Banane an die Wand klebst, ja, was gibt's dann schon, was wir daran bewundern könnten, so dass ich.
Aber ja, also ich verstehe das, aber ist das nicht, wirkt das nicht auch oft wie Neid? Weil da eben jemand das, für 500 Millionen sein Bild verkauft ja. Oder jemand halt eine Banane an die Wand klebt und irgendjemand sagt, geil, das stellen wir aus und wir ne, zahlen hier 200.000 oder was ist ich was für
ja,
so.
Ja.
Und irgendjemand strengt sich halt an und macht seine Skulpturen oder malt super fotorealistisch und es interessiert nicht niemanden.
Mhm.
Oder er kriegt 300 Euro dafür auf dem Markt, sag ich jetzt
ja.
mal so. Und,
ja.
und freut sich natürlich auch über die 300 Euro, aber denkt ja. irgendwie, ist das nicht unfair oder so.
Mhm.
Und
ja.
man könnte sagen, es ist unfair oder man, oder es ist halt so, jemand hat halt Erfolg und das ist nicht immer aus, also keine Ahnung, wenn ich Jazzmusiker bin und ich höre mir Rex Gildo an, denke ich auch, wieso hat der Erfolg und ich nicht? Aber,
ja.
aber der hat halt Erfolg. Oder Münchner Freiheit oder sowas. Weißt du,
ja.
Helene Fischer, ich meine, die kann wenigstens singen, aber
ja.
jetzt nicht, dass wir wieder ins Schlager, aber das hatten wir schon lange nicht mehr. das Schlagerthema hatten wir schon lange nicht mehr. Von da könnte ich mal wieder einen kleinen Rant machen. So, ne? Und dann hast du irgendwelche Jazzmusiker, die unfassbare Musiker sind und die spielen vor 15 Leuten in irgendeinem kleinen Club
ja.
Und alle sagen, boah, Wahnsinn und so weiter.
Ja.
Und irgendwie Schlagersänger macht halt die dicke Kohle mit Scheiße. Also
ja.
aus meiner Sicht. So, ne? Mit Scheiße. Gut, und ich würde nicht mal verwerflich finden, dass der die dicke Kohle macht. Ich finde verwerflich, was er macht. Also weißt du, was ich
ja.
meine?
Warum? Nee, das ist jetzt wirklich ja. spannend. Warum findest du das verwerflich, was er macht?
Naja, weil ich Schlager für eine glatte, Sechs halte. Also ich meine, in Schlager steckt ja durchaus auch Können.
Ne? Ja.
Also es ist nicht so, dass da, dass das alles dreijährige Buben sind, die auf irgendeinem Instrument rumhauen, sondern nee, da steckt ja Können.
Um Schlager zu machen, genau, muss man tatsächlich was können.
Ne? Aber es ist halt heile Weltgesäusel, die, die in der Regel keine Ecken und keine Kanten hat, sondern so produziert ist, damit Oma Erna da sitzt und irgendwie feuchte Augen kriegt. So.
Aber weißt du was, Jay, jetzt legst du uns wirklich eine gute Spur damit. Weil ja die Frage ist, was ist sozusagen, was möchte man gerne würdigen sozusagen, ja, in ästhetischer Hinsicht? Also warum sagen wir bei manchen Dingen, das verdient es jetzt einfach, dass ich mich dem widme, dass ich dem Aufmerksamkeit schenke, während man bei anderen Dingen, auch, selbst wenn sie großartig vom Handwerklichen sind, wo man sagt, ja, hübsch, stelle ich mir auf die Fensterbank vielleicht oder in den Garten, weißt du?
Gartenzwerg.
So, ja, so eine quasi naturalistische Eule aus Bronze. Also ich habe davor ja den allergrößten Respekt, wenn man so detailliert, fein arbeiten kann und man sieht jede Feder und großartiges Tier, ne?
Ja.
Aber ich will mir die nicht öfter als dreimal angucken. Ich bin dann fertig.
Ja, genau.
Würde ich sagen. Also ich jetzt, ja, ne? Ich,
ja, das ist, und, das meine, oder? Ich auch mit Schlager. Genau.
Genau, das meine ich. Deshalb sage ich, ja, du legst uns, ja, gerade echt eine gute Spur. Ja. Also, ja. Und es kann sein, dass du so ein Blobbild irgendwie, tatsächlich irgendwie, weißt du, der Typ, über den du jetzt öfter zitiert hast, der vor diesem Mark Rothko, ja, steht, der ist ja, wie gesagt, selber ein Maler. Ich war erst sehr böse, als ich dieses Video von ihm gesehen habe, weil ich gedacht habe, Idiot, du hast ja keine Ahnung von Kunsthistorie und gar nichts, ne? Aber dann habe ich gedacht, ich gebe dir mal eine Chance, und vorhin, also als unser Aufnahmetermin immer näher rückte, habe ich gedacht, was hast denn du noch so für Videos gemacht? Und dann hat er eine ganz interessante Begebenheit erzählt, wie er zum ersten Mal einen Jackson Pollock gesehen hat. Und zwar sagt er, er ist aus Kalifornien nach Las Vegas gefahren. Da gab es ein Kunstmuseum. Das ist ein 6 Stunden Autofahrt. Er ist in dieses Museum gegangen. Er hat die ganzen alten Meister, konnte er da sehen, Rembrandt und ganz fantastische Kunst. Und dann kam er in einen Raum und dann hing da dieser Jackson Pollock. Und wer das jetzt nicht weiß, also der hat dieses Strip-Painting, dieses Action-Painting erfunden, wo er also so sehr flüssige Farbe, die er sogar, glaube ich, im Baumarkt gekauft hat, auf so eine Leinwand hat tropfen lassen, die auf dem Boden gelegen hat. Ja. Und da hat er so ganz abgefahrene Drippings so drauf gemacht. Und der Typ, von dem du eben die ganze Zeit erzählt hast, der ist also, ja, in den Raum gegangen, erzählt er, und sagt, er war schockiert. Er hat gesagt, eine Obszönität. Ich habe gerade diese ganzen Meister gesehen, die konnten, ja, fotorealistisch malen, die, ja, haben sich über Licht Gedanken gemacht, und jetzt, ja, hängt hier diese Dripping-Scheiße und so.
Ja.
Und dann ist er empört nach Hause gefahren, und er wurde... Aber er hat auf der ganzen 6-stündigen Autofahrt nur über ein einziges Bild nachgedacht, nämlich das Bild von Jackson Pollock. Und dann hat er gesagt, es hat ihn so sehr nicht losgelassen, dass er irgendwann wieder hingefahren ist. 6 Stunden nochmal zurück.
Wirklich?
An einem anderen Tag zwar, aber weil er das unbedingt nochmal sehen musste, was ihn da jetzt eigentlich so angepackt hat.
Ja.
Und dann ist er wieder nach Hause gefahren und hat gesagt, ich muss herausfinden, was es damit auf sich hat, und hat angefangen, selber auch so zu malen und so.
Ach,
und das hat mich wieder ein bisschen mit ihm versöhnt, ja, weißt du?
Ja, ja.
Weil ich gedacht habe, okay, du kommst doch nicht so sehr von der technischen Seite, sondern, ja, du weißt, dass es da Erlebnisse gibt, die man sich nicht erklären kann, aber die, ja, irgendwie einfach,
genau,
da sind, die es gibt.
Genau. Hm. Ja, genau. Also, und wahrscheinlich ist auch jede Einbahnstraßenerklärung, was nun Kunst ist, also so ein Weg,
ja,
das geht halt nicht.
Mhm.
Der eine hat, also arbeitet mehr mit Wirkung, und der nächste mehr mit Können.
Mhm.
Und der Übernächste hat, oder die Übernächste hat vielleicht einfach eine sehr gute Intuition,
hm,
und gar nicht so viel Können, aber ne, und vielleicht hat der kleine Laurent das, kann ich nicht beurteilen. Ich will nur sagen, ich glaube, das lässt sich nicht einfach beantworten.
Hm.
Also mal kann Können ganz viel mit Kunst zu tun haben, und mal eben nicht. Wie du sagst, so eine Eule, super, toll gemacht, mhm, spitze, herzlichen Glückwunsch, hey, geil, du bist ein geiler Typ und so. Aber ich würde es also unter Umständen dann eben nicht Kunst nennen.
Ja.
Also ich. Aber vielleicht gibt es ja Leute, die das Kunst nennen. Also das ist dann nochmal eine andere Ebene, dass es dann unterschiedliche Betrachter auch unterschiedlich bewerten nochmal. Mhm. Aber ich glaube, man kann da nicht sagen, Können trumpft,
ja,
oder Intuition trumpft.
Das glaube ich eben auch nicht.
Das geht nicht.
Nee, das glaube ich eben auch nicht. Ich glaube, du kommst nicht bei einem Kunstbegriff raus, wenn du nur vom Können ausgehst.
Ja.
Also Kunst kommt nicht von Können. Also das glaube ich im Leben nicht.
Ja.
Also Kunsthandwerk, würde ich sagen, kommt von Können. Wenn du, ne? Also weil, aber da ist, ich würde sagen, da liegt die Betonung auf Handwerk und nicht auf Kunst. Also ja. Diese Eule, das ist, glaube ich, Kunsthandwerk, würde ich sagen.
Ja.
Schöne Sache. Also, ja. Großartig. Ja. Ja. Aber Kunst ist, glaube ich, also, na gut, es ist jetzt halt, es gibt ja auch schlechte Kunst. Und schlechte Kunst, da ist es nun mal oft nicht so, dass die einen wahnsinnig berührt. Ich war ja in Alsfeld, habe da ausgestellt und an dem Tag, an dem ich meine Bilder dahin gebracht habe, da konnte ich noch nicht in mein Gewölbe vom Laternchen in Alsfeld, sondern das war einfach noch nicht auf. Und dann habe ich einfach geholfen, so noch andere Bilder rumzutragen, von A nach B durch die Straßen hingestellt und so. Ich war halt da, habe ein bisschen geholfen, waren so ganz dankbar. Aber was soll ich machen? Ich, wie gesagt, konnte nichts anderes machen. Habe ich gedacht, klar, helfe ich ein bisschen mit. Und ich trage da also so manche Bilder so durch die Gegend und bei manchen Bildern habe ich gedacht, boah, wow, also boah, krass, ne? Also das war ein geiles Kunstwerk. So. Und dann habe ich Bilder durch die Gegend getragen, da habe ich gedacht, technisch nicht schlecht, aber boah, ist das ein scheiß Bild, ey. tut mir leid. Also, so ein Fantasy-Kram, so irgendwie glühende Totenköpfe im sumpfigen Nebel, also bitte, also ist natürlich nur mein Geschmack, ne? Ich habe das befreundeten Künstlerin erzählt, die hat gesagt, wieso, das ist doch der freie Ausdruck, jeder kann malen, was er will. Ich habe gesagt, ja klar, kannst du malen, was du willst, aber ich würde sagen, es waren schlechte Bilder.
Ich würde mal sagen, solange da noch ein paar barbusige Hexen dabei sind, dann ist schon wieder Kunst das richtige Wort. Also aus meiner Perspektive jetzt.
Ja, ja, ja.
Also, es gibt doch diese Metal-Bilder da, wo dann immer so leicht bekleidete Damen irgendwie so über den Drachen knien und so.
Genau.
Da muss ich jetzt denken.
Ja, sowas kann man dann auch in seine Arztpraxis mal hängen, so wenn man das will.
Genau.
Ach ja.
Ja.
Tja, also ich habe noch einen Gedanken. Ich habe das Gefühl, wir haben das Thema bald durch fast. Ne? Also,
ich
glaube auch. Also. Weil wir ja eigentlich ja in fast jeder zweiten Commerz-Erben-Folge fast darüber reden, was eigentlich Kunst ist. Ne? Aber ich habe ja den Eindruck, dass Kunst vor allen Dingen eine geistige Leistung ist.
Mhm.
Das ist meine persönliche Meinung.
Ja, erklär mal ein bisschen.
Also, meine Ansicht ist, dass Kunst eigentlich eine Form ist, sich mit der Welt zu beschäftigen, aber du benutzt eben nicht irgendwelche Worte oder Argumente, Regeln, moralische Begriffe oder so, sondern du benutzt ästhetische Dinge, also Farben, Formen, du probierst Klänge. Was aus, ne? Klänge, genau. Und meiner Ansicht nach beginnt das schon im Kindesalter. Weil das ja scheinbar irgendwie für die allermeisten Kinder zumindest, total normal ist, dass sie irgendwann anfangen, irgendwas aufzumalen, was zu bauen, was nachzuspielen.
Ja.
Und ich glaube, das sind ja, das kann man ja sagen, also das sind Beschäftigungen, glaube ich, mit der Frage, wo bin ich hier eigentlich? Was ist denn das für ein Ort? Und wer bin ich darin eigentlich? Und wer will ich eigentlich gerne sein? Das sind ja total philosophische Fragen, stell dir mal vor. Also wenn man jetzt sich nicht irgendwann mit seinem Häuschen und seinem Garten und seinem Dackel zufrieden gibt, dann bleibt man bei diesen Fragen ja eigentlich sein ganzes Leben lang hängen.
Ja.
Wie bin ich hierher gekommen? Wo geht es eigentlich hier hin? Und was mache ich hier eigentlich? Und wer bin ich?
Genau.
Und ich meine, als ich nach beginnt das mit Kinder Zeichnung. Ja. Und ich würde sagen, das ist der Beginn von Kunst.
Ja, geil.
Und das heißt aber, das ist eigentlich eine geistige Beschäftigung mit allen Dingen. Und wenn jetzt jemand, das ist ja auch immer wieder vorgekommen, vor allen Dingen in der modernen Kunst, wenn sich jetzt einer zum Beispiel Ausdrucksformen widmet, die er gar nicht gelernt hat, wo er möglicherweise noch nicht mal besonders gut drin ist, weil er halt der Meinung ist, auf diesem Weg kann ich das am allerbesten rausfinden.
Ja.
Also die Antwort auf diese Fragen.
Ja.
Dann ist das meiner Ansicht nach Kunst, obwohl der da wahrscheinlich irgendeinen Scheiß oder Blobbilder oder was weiß ich, was er dann halt malt, ne? Schlieren und so. Aber der ist meiner Ansicht nach wirklich künstlerisch auf dem Weg, also zumindest auf der Suche nach der Antwort von Fragen, oder?
Also würdest du sagen, so, also, aber was ist mit demjenigen, der diese tolle Eule geschnitzt hat? So, wo du sagst, ah, Kunsthandwerk.
Ja.
Also wird es dadurch zur Kunst, dass derjenige sich solche Fragen stellt? Aber ganz oft stellt man die sich ja auch nicht bewusst, sondern irgendwie, indem man die Kunst macht, setzt man sich mit dem Leben und seinem Leben und der Welt auseinander. Und dann würde ja Kunst quasi durch die Intention entstehen. So, die dann entweder verbalisiert oder von mir aus auch nur unterbewusst ist. Mhm. Aber dann ist so ein Kunsthandwerker unter Umständen auch ein Künstler. Ist dann ein großer Künstler, der irgendwie eine Auftragsarbeit macht, wo er ein Porträt zeichnet von irgendwem, was heute in irgendwelchen Museen hängt, ist das dann keine Kunst, weil er das ja nur für Geld gemacht hat? Also, ich finde deine Definition schon sehr gut.
Ja.
Aber auch hier wird es irgendwann wackelig, weil
aber die ist löchrig, ne?
Ja, genau. Also ich finde, es ist eine super Arbeitsthese, um sich klar zu machen, was Kunst ist und was Kunst auch kann. Also welche Regionen unseres Inneren Kunst deswegen ja auch berührt oder eben zum Ausdruck bringt und so. Also finde ich super.
Ja.
Aber absolut würde ich die auch nicht setzen, weil du dann an anderen Stellen wieder Probleme kriegst, das einzufangen, finde ich, oder?
Aber wir können ja mal spaßeshalber, dranbleiben an der, an der These. Und dann gehe ich jetzt nochmal zurück zu diesem Typ mit der Eule, ne?
Ja.
Sagen wir mal, ich würde mal sagen, wenn er das jetzt macht, damit man ein wunderschönes Gartenaccessoire hat. Kostbar auch, ne, weil es ja immerhin wirklich Handwerkskunst war und Material, Arbeitsstunden und so weiter und so fort, würde ich es trotzdem nicht als ein Kunstwerk bezeichnen. Ich würde sagen, da hat jemand eine sehr teure Deko-Artikel für seinen Garten gekauft. Mhm. Aber jetzt könnte es ja sein, dass dieser Künstler sich auf die Suche macht nach dem großen anderen im Mitgeschöpf, Eule oder keine Ahnung, vielleicht ist das so eine Art, sagen wir mal, das könnte ja so eine Art schamanistische Arbeit sein. Jemand ist auf der Suche nach dem Geist des Tieres oder so, ne?
Ja.
Und der will gar nicht an einer Deko für deinen Garten arbeiten, sondern sich auf die Suche machen nach der Essenz aller Lebewesen oder so. Dann würde ich sagen, okay, jetzt sind wir im Geschäft. Weißt du, was ich meine?
Also, ich weiß, was du meinst. Ich finde auch, sobald jemand das, also nicht nur, und das nur soll es nicht abwerten, es nicht nur als Handwerk sieht, eben wie du sagst, ja, ist schön, mache ich zu Dekozwecken oder so, sondern damit einen irgendwas verbindet, ab diesem Punkt würde ich sagen, betritt es den Kunstbereich, da bin ich bei dir. Ich bin mir nur nicht ganz sicher, ob das ausschließlich ist. Also, dass du sozusagen diesen Grund brauchst, um etwas zu kreieren, damit andere sagen können, das ist Kunst. Das wäre mir zu schmal. Weil ganz, also viele Künstler, glaube ich, können auch nicht in Worte fassen, warum sie das machen oder warum sie dieses Bild gemalt haben. Und die können ja auch nicht unbedingt immer einen Vortrag darüber halten, dass sie mordsmäßig auf der Suche nach irgendwas sind. Sondern es kommt aus denen heraus und wir stehen davor und denken, boah, das spricht mich jetzt hier sehr an. Und derjenige sagt, ach ja, echt toll, das freut mich und so, schön. Und natürlich würden wir sagen, ja, der macht genau das, wovon du gesprochen hast, Gofi. Und das stimmt wahrscheinlich.
Ja, das ist interessant, ja.
Aber derjenige ist nicht, also hat das nicht gemacht aus diesem Grund, also zumindest nicht bewusst.
Das finde ich aber jetzt auch sehr spannend, was du sagst, weil das ja bedeuten könnte, dass etwas überhaupt erst noch nachträglich zur Kunst werden kann.
Ja.
Aber dann, glaube ich, sind da doch schon auch wieder geistige Prozesse mit da drin verbunden. Also jemand stellt sich jetzt vor diese Eule und fängt dann zu weinen und sagt, ich erkenne die Schöpfung, mein Mitgeschöpf und diese Eule ist mir besonders wichtig, denn vor meinem Kinderzimmerfenster damals vor lebt eine, hast du nicht gesehen und so weiter und so fort. Ne? Ja. Also da passiert irgendwas, eine Geschichte passiert, eine Verbindung passiert oder so. Das könnte ja möglicherweise ein Gegenstand nachträglich zu einem Kunstwerk werden. Ja, und ehrlich, dafür gibt es ja auch Beispiele, denn immerhin finden wir in unseren Museen mittlerweile kultische Objekte, wie zum Beispiel irgendwelche Gefäße oder Vasen, oder die wurden früher mal für Gottesdienste, für irgendwelche heidnischen Gottesdienste gebaut. Jetzt stehen sie halt im Museum, sind Kunstwerke, ne? Also.
Genau.
Ja. Weil die Gesellschaft sagt oder irgendeine Gemeinschaft sagt, so, das ist jetzt ein Kunstwerk. Dann.
Genau. Genau. Ja, ich meine, das ist halt die Schwierigkeit mit dieser Frage. Kunst ist immer auch im Auge des Betrachters und bei dem einen löst irgendwas was aus, was den anderen komplett kalt lässt. So, also, aber es gibt auf jeden Fall diesen Strang, wo der Betrachter sagt, boah, das hat mich berührt, das ist Kunst. Und jemand anderes sagt, nee, das ist Handwerk. So.
Ja.
Und dann gibt es den Strang, wo du vom Künstler herkommst und sagst, ja, da ist eine Beschäftigung mit dem Leben, so wie du es skizziert hast, Goofy. Und keine Ahnung, und derjenige selber das gar nicht weiß oder die oder jemanden Kunsthandwerk, also verstehst du, also irgendwie verschwinden, also irgendwie verschwimmen auch die Grenzen dann irgendwie. Ich glaube, man kann das nicht klar definieren.
Ja.
So erstens, zweitens, drittens, herzlichen Glückwunsch, du bist ein Künstler. Das geht so nicht, glaube ich.
Ja. Kann wirklich sein. Es bleibt immer irgendwie schwammig. Das ist wahrscheinlich so unbefriedigend für viele Leute, kann ich mir vorstellen.
Ja.
Aber das Gute ist dann natürlich,
Nee, ich wollte sagen, das Gute ist, dass wir noch etwa 50 Folgen zu diesem Thema machen können und immer über das Gleiche reden, weil es halt schwammig bleibt.
Es ist komisch, oder? Es ist ein unendliches Thema irgendwie. Ja. Aber was ich gerade sagen wollte, war, man kann dann schon verstehen, warum Leute wieder zum Können zurück wollen, weil das ist wenigstens ein Kriterium, was man nachvollziehen kann.
Ja, genau. Ich verstehe das auch. Also da habe ich Verständnis für. Ich würde halt aus künstlerischer Perspektive sagen, ja, kann man auch verargumentieren, aber das wäre mir auch zu schmal. Weil das genauso andersrum immer was quasi abschneidet, was nicht wert ist, abgeschnitten zu werden.
Genau, ja. Ja, schade, haben wir schon wieder keine Antwort gefunden, ne, heute.
Naja, aber wir haben unterwegs uns gut umgesehen und ich finde auch deine Arbeitsthese wirklich ziemlich gut. Also ich finde, mit der kann man wirklich arbeiten. Also da, wenn man sich Sachen unter dem Gesichtspunkt anguckt, dann wird einem vielleicht schon auch ein bisschen klarer, warum das eine Wirkung hat und was da passiert und so. Also ich finde das...
Für mich ist es ein total wichtiger... Also für mich ist es eine leitende Arbeitsthese, also für meine eigene Arbeit, weil ich male ja zum Beispiel Bilder, ohne dass ich das gelernt habe. Ja. Und ich weiß selber, dass ich kein guter Maler bin. Also ich weiß das. Ich kann ein bisschen zeichnen, ich kann ein bisschen malen. Manche Bilder finde ich ganz hübsch. Aber ich sag mal, für das, was ich da produziere, ist, glaube ich, der geistige Gehalt nicht ganz unwichtig. Wenn es jetzt nur darum gehen würde, dass ich da besonders gut demonstriere, wie gut ich malen kann, muss ich sagen, da ist es nicht besonders, da komme ich nicht besonders weit, ehrlich gesagt. Deshalb bin ich eigentlich ganz froh. Oder sagen wir mal so, ich behaupte, es ist Kunst. Ich kann alles Mögliche über meine eigene Kunst erzählen. Aber neulich kam ein kleiner Junge in meinen Keller in Alsfeld und hat meine Bilder angeguckt und hat gesagt, hä, das ist nur Farbe. Und ich habe gesagt, ja, stimmt, das ist nur Farbe.
Aber hier, du kleine Drecksau, das ist ein echter Müller.
Ja, und jetzt verpiss dich, sonst ziehe ich dir eine Rille, verwasch bis zur Brille.
Genau. Du Kunstbanause, du. Hättest du ihm ja mal die Bilder von dem kleinen Laurent zeigen können.
Ja, da wäre bestimmt sehr begeistert gewesen.
Ja, genau. Ja gut, wie gesagt, also ich glaube, am langen Ende muss man sich irgendwie so zwischen diesen Polen und da spielt können eine Rolle und da spielt sowas wie Intuition, wie Gefühl, wie man will was eine Rolle. Und dann gibt es auch noch glückliche Zufälle, die irgendwas zum Kunstwerk erklären, wo einfach jemand Riesenglück hat.
Ja, genau.
Ist halt so.
Jo. In diesem Sinne können wir eigentlich nur noch fragen.
Ja, was sagen wir dem Tod?
Nicht heute.
Nicht heute, haben noch ein bisschen nicht was heute zum Malen.
Ein bisschen ist noch. Okay, liebe Freundinnen, schön. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Tut uns leid, dass wir diese Frage schon wieder nicht beantworten konnten, aber wir versuchen es nächstes Mal nochmal.
Die nächsten 50 Folgen weiter. Deswegen hört ihr uns ja, damit wir die Frage nicht beantworten.
Genau. Haut rein, macht es gut.
Alles Gute, tschüss.
Vielen Dank, dass du zugehört hast. Wir hoffen, dass es dir gefallen hat. Wenn du uns ein bisschen helfen möchtest, dann kannst du diese Folge in den sozialen Netzwerken teilen. Twitter, Facebook, du weißt schon. Oder vielleicht schreibst du uns sogar eine Rezension bei iTunes. Das würde auch sehr helfen. Und wenn du uns so richtig doll helfen möchtest, dann kannst du über eine finanzielle Unterstützung nachdenken. Du findest auf cobainserben.de raus, wie das geht. Hoffentlich bist du das nächste Mal wieder dabei. Wir würden uns total freuen. Bis dahin, mach's gut. Tschüss.